Hallo zusammen. Es geht weiter. Endlich wieder Sleep Chat. Euer beliebtester Podcast zum Thema Schlaf. Ich bin froh, es geht weiter. Ich habe eine Kompetenz eingeladen. Wir haben heute ein Riesenthema. Ich habe es schon angekündigt. Es geht heute um das von mir nicht so besetzte, und ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber von mir sehr geschätzte, weil ich ein kleines Kind habe, Riesenthema. Und zwar geht es heute um Babyschlaf. Kleinkinder, also Babys und Kleinkinder. Ich habe mir natürlich wieder Kompetenz eingeladen, worüber ich immer sehr froh bin, weil dann kann ich auch mal schön was lernen. Ich habe heute an Bord die liebe Miriam Ende. Hallo Miriam.
Hallo Christoph, ich freue mich.
Ich mich auch. Danke, dass du die Zeit nimmst für dieses
Gerne.
wichtige und für viele auch sehr nervenaufreibende Thema. Ich hoffe, wir können ein paar Fragen beantworten. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht und wir steigen gleich ein. Ich stelle dich kurz vor und dann legen wir los. Gucken, dass wir es einigermaßen drin halten. Die Leute haben viele, viele Fragen gestellt. Mal gucken, was passiert. Du bist, bevor du Schlafcoach geworden bist, warst du Niederlassungsleiterin in einem Thema Personalberatung. Vielleicht ein bisschen anliegendes Thema, kommen wir gleich nochmal drauf. Du hast internationale Soziologie studiert. Auch
Ja.
interessant, internationale Soziologie. Okay, gehen wir jetzt drauf ein. Das ist vielleicht auch wieder ein anderes großes Thema. Dann hast du eine Reihe von Seminaren, Ausbildungen durchlaufen, hast den HP gemacht. Du begleitest Eltern und dann natürlich auch die Kinder zum Thema Schlaf. Hast insgesamt schon, hast du mir gesagt, über 800 Kinder begleitet. Das
Ja.
ist eine Hammerzahl. Du hast ein Team hinter dir, du arbeitest mit unterschiedlichen Coaches. Du bist sozusagen die das alles führt und leitet. Du bietest auch Ausbildungen an zum Thema Coaching für Babys und Kleinkinder. Also du hast ein kleines Unternehmen dahinter, was sich rund um das Thema Babyschlaf kümmert. Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass man das irgendwie so groß dann auch aufziehen kann, aber es ist natürlich ein Riesenthema. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich kurz mal die Frage stellen, was ich auch immer bekomme als Frage: Wie wird man Schlafcoach? Und jetzt an dich natürlich die Frage: Wie wird man Babyschlafcoach? Wie kommt man dazu? Also, außer da wahrscheinlich, dass man irgendwie irgendwann mal ein Kind bekommt, aber wie ist es bei dir gelaufen?
Wie ist es bei mir gelaufen? Gute Frage, Christoph. Ich war, wie du schön gesagt hast, ich war Niederlassungsleiterin im IT-Bereich in der Personalberatung und ich hatte bis zu meiner Schwangerschaft mich gedanklich nie groß mit dem Thema Baby- und Kleinkinderschlaf beschäftigt. Und ja, auf einmal war ich schwanger und auf einmal kam mein Sohn Johannes zur Welt. Das war 2015. Im November ist der Johannes geboren und auf einmal habe ich gemerkt, wow, das Thema Baby- und Kleinkinderschlaf ist ein unfassbar großes Thema
Stimmt.
und ja, mega. Und zum einen waren wir selbst in der Situation, dass der Johannes durchschnittlich 13 Mal in der Nacht aufgewacht ist, auch mit einem Jahr noch.
Durchschnittlich.
Durchschnittlich, ja, ich habe gezählt. Ich habe teilweise Strichlisten geführt und ich dachte immer, oh mein Gott.
Oh Gott.
Und gleichzeitig, ich meine, Niederlassungsleiterin-Job, ich habe das geliebt, ich habe das total gerne gemacht, aber das war so ein Beruf, 70 Stunden für jemand anderen arbeiten. Und für mich war auch klar, mein Arbeitgeber würde mich nicht in der Führungsrolle Position zurücknehmen, wenn ich nicht bereit bin, auch weiterhin mindestens 40 Stunden, in Klammer 70 Stunden zu arbeiten. Und dann habe ich mich sehr schnell, also noch in der Elternzeit, vor die Frage gestellt, gesehen, was möchte ich denn eigentlich und was ist mir wichtig in meinem Leben? Und durch die Schwangerschaft und durch die Entbindung von meinem Sohn hat sich mein komplettes Wertegerüst verändert. Und für mich war dann einfach Prio A, jederzeit für meinen Sohn da sein zu können. Und auf einmal kam für mich auch ein neuer Wert hinzu. Ich wollte etwas Sinnstiftendes machen. Etwas, wo ich nicht nur einfach 40 Stunden für jemand anderen arbeite, sondern wo ich anderen einen Mehrwert bringen kann, wo ich meine Fußstapfen hinterlassen kann und eben gleichzeitig auch meine Zeit flexibel einteilen kann. Und dann war ich ganz schnell an dem Punkt, das geht nur über eine Selbstständigkeit. Und dadurch, dass ich ja selber diese Situation hatte, die schwierige, bin ich sensibel gewesen für das Thema Schlaf und es ist mir vor die Füße gefallen. Und ja, dann dachte ich mir, mache ich das mal.
Und hast ja auch einen riesen Markt ausgesucht. Hört man ja dauernd, mein Baby und ich und Eltern fragt man sich oft einmal, ob man jetzt die Babys coacht oder die Eltern, aber da kommen wir gleich zu. Wir steigen mal so ein bisschen ein, das interessiert mich natürlich auch aus Coach-Sicht, aus meiner, mit Erwachsenen zu arbeiten. Was ist für dich der Unterschied zwischen Wissen, also was du gelernt hast zum Thema Babyschlaf und der Erfahrung in deiner Arbeit? Also wie viel kommst du wirklich mit irgendwie gelerntem Wissen um die Ecke und wie viel musst du Erfahrung reinbringen, wenn du mal sagst, 100%. Wie viel ist es anteilig verteilt, deiner Meinung nach?
Also wenn es darum geht, um, sagen wir mal, Methoden, Tools und Techniken, wie man entspannt schlafen lernen kann, altersentsprechend ein- und durchschlafen kann, möchte ich dir ein kurzes Bild mitgeben. Und zwar meine Ausbildung zum Schlafcoach, die dauert 6 Wochen. Mhm. Während dieser 6 Wochen arbeiten wir an 6 Ausbildungstagen intensiv zusammen, meine Ausbildungsteilnehmerin und ich, immer von 9 bis 14 Uhr. Mhm. Und gleichzeitig haben meine Ausbildungsteilnehmer nochmal, sagen wir, 20 Stunden, 25 Stunden in Eigenleistung verteilt auf die 6 Wochen. Wenn wir das addieren, sind wir bei 5 mal 6 sind 30, 40, 50, 55 Stunden. Mhm. Der Teil Methoden und Techniken nimmt in der gesamten Ausbildung vielleicht 1/4 Stunde ein.
Mhm. Ja, okay. Ja, schöne Antwort.
Also das ist wirklich tatsächlich easy peasy und total leicht machbar.
Genau. Ja.
Was, wenn wir zu deiner Frage Wissen, was ist Wissen, wenn wir da zurückkommen? Ich habe ja auch eine 2,5-jährige Coaching-Ausbildung und diese Coaching-Tools und Techniken, die finde ich selbst unfassbar wichtig, damit die Kunden lernen, zum einen ihre Ängste zu überwinden und zu erkennen und auch in den Kontakt mit ihren Kindern treten können. Teilweise fehlt da ein bisschen was. Und dass die Eltern, die Kunden auch handlungsfähiger werden, weil stell dir mal einen Raucher vor. Kennst du einen passionierten Raucher?
Ja, kenne ich.
Wenn du an diesen passionierten Raucher denkst und du würdest sagen, hey, passionierter Raucher, lass das doch mal sein. Rauchen ist ungesund, du stinkst, deine Zähne sind gelb, das kostet Geld und vielleicht kriegst du sogar Lungenkrebs irgendwann. Dann sagt er, ja, nerv mich nicht und wird sich die nächste Zigarette anzünden.
Genau.
Und beim Schlafcoaching, wenn ich jetzt meinen Kunden nur sagen würde, mach mal A, B, C, D, E, dann mache ich es genauso wie die unbeliebte Schwiegermutter. Da wird nichts passieren. Wichtig ist wirklich ein Paradigmenwechsel, das Überwinden von Ängsten und das handlungsfähig werden. Und dafür braucht es Coaching-Tools. Und ja, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, auch in meiner Ausbildung. Erfahrung über den Faktor Zeit und über viele 100 Kunden ist gleichzeitig von unschätzbarem Wert.
Ja, absolut. Das finde ich auch. Und deswegen dann die nächste Frage, die sich dann irgendwie auch so ein bisschen aufdrängt, ist, wie viel geht es um die Eltern und wie viel geht es um die Kinder? Also das Kind ist sowieso dann nicht coachbar in dem Sinne für dich jetzt Handlung, also du kannst nicht direkt zugreifen aufs Kind, du kannst nur indirekt sozusagen coachen, du kannst die Eltern unterstützen und mit Wissen und Erfahrung füttern, aber was merkst du denn, wenn du mal einsteigst, wann geht's, also wie oft geht es eigentlich um die Eltern eigentlich, also dass sie ruhig werden, dass sie sich selber hinterfragen, dass sie gucken, wie ihr Rhythmus ist, etc.? Kannst du das auch beziffern oder so einschätzen?
Also die Kunden, Kinder, mit denen ich arbeite, sind zwischen 6 Monaten und 3 Jahre alt, in der Regel.
Mhm.
Und ich werde mich nicht unterhalten mit einem 6 Monate alten Kind oder mit einem Einjährigen über sein Schlafverhalten. Also natürlich. Von daher, alleine die Zusammenarbeit ist natürlich nur mit den Eltern.
Genau.
Und die Eltern dürfen ganz, ganz viel lernen über sich und über ihre Kinder während der Zusammenarbeit. Das ist ein Prozess.
Hm.
Habe ich deine Frage beantwortet?
Ja, hast du. Also, dass es viel auch ist. Also, dass die Eltern auch einen sehr großen Anteil im Coaching einnehmen. Also, über sich auch zu lernen. Das, ja, super. Wann brauche ich denn einen Schlafcoach für Kinder? Ab wann geht es denn los? Gibt es da so eine Schwelle, also ein Alter, wo man sagt, okay, ab jetzt, wenn ich merke, ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, die ist jetzt Mutter geworden, so ab 6 Wochen in der Schweiz, wo der Mann übrigens einen Tag Elternzeit bekommt in der Schweiz. Einen Tag. Und die fangen nach 3,5 Monaten wieder an zu arbeiten, wo sie wirklich einen Horror vorhat. Ich weiß gar nicht, das ist so klein der Wurm. Und da haben wir über Schlafproben und ich habe gesagt, ich spreche morgen mit dir und da kam man so drauf, ab wann wäre das dann relevant, dass man das Gefühl hat, okay, das ist so instabil, ich hummel, oder ist es, wann ist es zu früh, auch einen Schlafcoach einzubinden? Was ist so deine Schätzung?
Ich nehme jetzt da 2 Fragen wahr. Die eine Frage ist, ab wann kommen Eltern zu mir? Und da ist die Antwort in dem Moment, wo Eltern die Situation als belastend empfinden, die sie haben. Weil ich auch sagen würde, es gibt für viele Eltern richtig, wo ich vielleicht von außen sagen würde, da geht mehr, da geht was anderes. Wenn die Eltern aber gleichzeitig sagen, Beispiel, das Kind ist 2 Jahre alt und wird 2-mal in der Nacht gestillt und das ist für die Eltern total in Ordnung, dann würde ich sagen, hey, dann ist alles in bester Ordnung, dann lasst es so, wie es ist. Wenn aber da eine Veränderungsmotivation und ein Wunsch da ist, dieses Thema anzugehen und es gleichzeitig zum Entwicklungsstand vom Kind passt, dann würde ich sagen, ist ein guter Zeitpunkt, das Thema anzugehen. Und da wären wir bei Teil 2 der Antwort, der Entwicklungsstand des Kindes. Also ein Kind muss mindestens 16 bis 18 Wochen alt sein, damit eine Zusammenarbeit starten kann. Das Ganze hängt davon ab, ab welchem Moment ein Kind zyklisch schlafen kann. Und Kinder schlafen in der Regel ab der 16. bis 18. Lebenswoche zyklisch. Ich persönlich arbeite gerne mit Kindern, die mindestens 5, 6 Monate alt sind.
Okay, genau. Aber das ist ja ganz interessant, was du immer erzählt hast. Das ist ja wieder die Wahrnehmung. Da sind wir schon so ein bisschen nochmal so rückführend auf die Frage von eben. Wenn Eltern sagen, mich nervt's, zweimal in der Nacht zu stillen und wenn das ein Problem ist, könnte zu dir kommen, dann müssen wir noch eigentlich zurück in den Moment. Aber hast du eigentlich ein Problem? Also als Kind ein Problem oder hast du ein Problem? Und dann, also das vermischt sich ja dann auch und dass man natürlich am Anfang irgendwie grundsätzlich überanstrengend ist mit so einer Situation, ist ja auch klar. Aber es ist ja gut zu wissen, dass es so eine Schwelle 16 bis 18 Wochen gibt. Heißt das dann, dass, wir reden ja auch von Schlafrhythmen, Schlafstrukturen, die ja meines Wissens zumindest für die Ausprägung im Erwachsenenalter so ab 16, 17 Jahren ungefähr dann festgelegt werden, also Chronotyp, Schlafrhythmus etc., diese ganzen Themen, die mich als Erwachsenencoach sozusagen beschäftigen. Wie ist das bei Babys? Ich weiß, Babys haben ja viel mehr Tiefschlaf und andere Rhythmen, die sich auch verändern und entwickeln. Wie kann man das so in Phasen einteilen, so ab bis 6, dann bis 1 Jahr, bis 2 Jahre oder wie hast du das so für dich kennengelernt?
Ja, es gibt gewisse Einteilungsmöglichkeiten. Ich möchte da aber gar nicht in die Tiefe drauf eingehen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Eltern sich dann komplett verrückt machen. Wenn ich jetzt teilen würde, so ein Einjähriges schläft dann so und so, dann würden die ein oder anderen auf die Idee kommen, die Uhr zu beobachten und zu zählen. Und es geht ja auch darum, das Thema Schlaf gelassener anzugehen und entspannter anzugehen. Und von daher, glaube ich, wäre das gar keine Hilfe an der Stelle. Wichtig ist einfach zu wissen, Kinder haben in bestimmten Altersgruppen eine Anzahl X an Schlafbedarf. Und dieser Schlafbedarf, der ändert sich in den ersten 3 Lebensjahren die ganze Zeit signifikant. Okay. Da gibt es insbesondere 5 Schlafregressionen, 2 im ersten Lebensjahr, 3 im zweiten, 3 im ersten Lebensjahr, 2 im zweiten. Und mit jeder neuen Schlafregression kommt eine neue kognitive Reife und jede neue kognitive Reife verändert dann auch nochmal den Schlaf grundsätzlich oder kann ihn grundsätzlich verändern.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Genau, muss nicht, aber kann. Und auch der eben sich verändernde Schlafbedarf, der ist ganz, ganz wichtig. Und den zu kennen, hilft den Eltern massiv. Einfach zu wissen, wann braucht mein Kind denn 11 Stunden, 10 Stunden? Genau. Wann braucht mein Kind 3 Tagschläfchen? Wann 2? Wann ist da ein Wechsel? Wie kann man so einen Wechsel sinnvoll gestalten, sodass das einfach so einfach und entspannt wie möglich für das Kind ist?
Also ist es schon so, dass man im Gegensatz teilweise zu den erwachsenen Schläfern, die mich fragen, wie lange soll ich schlafen? Das sage ich, es ist erstmal nicht relevant. Ist es dann für Babys doch schon irgendwie ganz gut, einfach zu wissen, wie viel brauchen die Kinder, was haben sie grundsätzlich für einen Rhythmus, um das mal so gegenzuspiegeln, wie es bei meinem Kind, um sich einfach zu orientieren und auch so eine Art Stabilität zu bekommen von den klassischen Rhythmen, die wirklich Babys haben, wenn sie älter werden. Also ist das schon, wir haben über das Wissen eben gesprochen, also ist das schon auch eine interessante Information für Eltern.
Wenn die Eltern Schwierigkeiten haben im Thema Schlaf, dann ja. Manche Kinder senden sehr, sehr deutliche Zeichen und manche Eltern sind sehr gut darin, die Zeichen ihrer Kinder zu deuten. Wenn das alles flutscht und läuft, dann bedeutet das, dass ein Kind immer innerhalb von 0 bis 10 Minuten friedlich, ohne Weinen, entspannt in den Schlaf findet und altersentsprechend durchschlafen kann, was für ein 6 Monate altes Kind was ganz anderes ist wie für ein 1,5 Jahre altes Kind. Also wir reden nicht von Durchschlafen mit 6 Monaten, wir reden von altersentsprechendem Durchschlafen. Und mit 6 Monaten wäre zum Beispiel 2-mal aufwachen oder 3-mal aufwachen noch total normal und im Rahmen. Da sind oft an der Stelle ganz, ganz viele Missverständnisse da. Wenn aber das Einschlafen eine halbe Stunde oder eine Stunde dauert und mit ganz viel Theater verbunden ist, dann ist das für die Eltern eine unglaubliche Erleichterung, zu lernen und zu erfahren, wie sie es ihrem Kind leicht machen können, dass es wirklich innerhalb weniger Minuten glücklich einschlafen kann.
Was sind das denn für Zeichen? Also da ist mir jetzt schon die nächste Frage gekommen, aber die wollte ich mir noch aufgreifen. Was sind das denn für Zeichen? Ist es, was du eben gesagt hast, dieses Unruhig, dieses einfach, also bei meinem, jeder erzählt ja immer von sich, du kennst das wahrscheinlich, ja, bei mir und so. Ja, aber bei mir habe ich gemerkt, es bringt gar nichts, wenn der Kleine nicht ruhig ist und ich merke, der will gar nicht ins Bett, ihn dann dazu zu bringen, jetzt schlafen zu müssen, weil er mir ganz klar das Zeichen gibt, ich will nicht. Also der ist dann da, der springt rum und dann denke ich mir, warum soll ich ihn jetzt zwingen, nur weil ich jetzt denke, er müsste ins Bett. Ist es das so ein bisschen dieses, die sind noch wach, die sind noch unruhig, die wollen noch so, und ist das, sind so das so die typischen Zeichen oder gibt es da noch was anderes? Also dieses Angst haben, weinen und so, oder ist es?
Das ist recht vielschichtig, aber wenn du mir sagst, du ersparst deinem Kind das Hinlegen, wenn es nicht müde ist, dann an der Stelle machst du alles richtig schon mal, ja. Tatsächlich glauben viele Eltern, ihr Kind müsste dann und dann schlafen, weil, keine Ahnung, die Mutter, die Schwiegermutter das so gesagt hat, und im gleichen Atemzug sagen sie dann, ja, ich habe das Gefühl, mein Kind ist noch gar nicht müde. Und ich denke mir, ja, okay, warum tust du dir denn dann eine halbe Stunde Kampf und Theater an und deinem Kind? Das macht keinen Sinn. Und ich persönlich, weil du vorhin gefragt hast nach, was macht die internationale Soziologie-Komponente bei mir aus, tatsächlich einfach nur die Bilingualität. Also ich habe die Hälfte meines Studiums in Italien studiert.
Oh, schön.
Und ja, total schön. Und ja, in Italien ticken die Uhren so anders, da ist es total normal, dass die Kinder abends bis um 9:10 auf der Straße rumturnen. Da kann ich mich doch als Deutscher nicht hinstellen und sagen, ihr Italiener, ihr macht das alle falsch. Um 7 muss ein Kind im Bett sein.
Okay.
Das macht keinen Sinn. Und dafür schlafen die Kinder in der Früh ja auch dann bis um 9:10 in Italien. Total richtig. Weil in Summe bekommt das Kind den Schlaf, den es braucht. Und darum geht es doch, dass ein Kind wirklich gemessen an seinem Alter eine gesunde Menge an Schlaf bekommt. Und nicht, dass das Schlafen Kampf wird. Schlafen kann wie ein Tanz ganz einfach sein.
Genau.
Wenn man tanzen kann.
Ja, genau. Also gibt ja diesen... Also, dass ich gerne mal auch in meiner Keynote irgendwie einbringe, ist ein Satz, Schlafen ist echt ganz einfach, wenn man ihn nur lässt. Ist das da auch, also holt sich auch bei, also kann ich mir jetzt vorstellen, dass es auch bei Babys so ist, dass sich der Schlaf sozusagen seine Zeit holt, und wenn er schlafen will, dann kriegt das Kind auch die Signale, und dann, wenn man es dazu lässt, läuft es dann auch fürs Kind gut. Also kommt der Druck im Prinzip oft wirklich von den Eltern? Ist es das, was vieles durcheinander bringt?
Ja, total. Der Druck, den Eltern sich im Kopf machen, mein Kind hat jetzt schon 2 Stunden nicht mehr geschlafen und jetzt muss es doch dringend. Und nee, wenn es nicht müde ist, muss es das nicht.
Also sind auch die Ängste der Eltern dann oft auch.
Ja, ne? Ganz viel.
Mein Kind bekommt nicht genug und wächst nicht gut auf oder wächst nicht gut. Und ja, okay, das sind so. Also wie kriege ich, also jetzt nochmal die Frage nochmal zum Einschlafen eben, was sind denn so die Methoden oder so grundsätzlich, was gibst du denn den Eltern mit zu sagen, wie sollte man denn abends darauf achten? Also es geht jetzt ums Einschlafen logischerweise, wie man mit den Kindern dann umgeht. Also unabhängig davon, dass man sagt, okay, guck, ob das Kind überhaupt müde ist. So. Und dass sich das auch immer verändert, wann das Kind müde sein kann. Ne? Was hast du denn da so für, ist das immer so individuell oder was hast du da für Methoden? Entschuldigung, das ist meine Klinik im Hintergrund.
Alles gut. Ich habe mich vorhin schon gefragt, was das für ein Geräusch ist.
Ja.
Wenn wir von Methoden sprechen, dann sprechen wir von Methoden, die dazu führen, dass ein Kind eigenständig einschlafen lernen kann. Wobei eigenständig nicht gleichzusetzen ist mit alleine einschlafen. Viele glauben, eigenständig bedeutet alleine. Aber eigenständig heißt einfach nur ohne einschlafen können, ohne eine gewisse Einschlafhilfe brauchen zu müssen. Also es gibt nichts zu sagen per se gegen Einschlafhilfen, aber wenn eine Einschlafhilfe zu einer Schlafassoziation führt, dann wiederum kann ein Kind nicht eigenständig einschlafen. Und wenn es nicht eigenständig einschlafen kann, wird es überdurchschnittlich oft wach werden, um wieder eine Einschlafhilfe zu brauchen, um erneut in den Schlaf finden zu können. Tatsächlich ist das relativ komplex alles. Von daher, ich tue mir mit der Frage ein bisschen schwer, die zu beantworten. Eine Sache, weil du sagst, abends, der richtige Zeitpunkt, der ist essentiell. Es macht keinen Sinn, einem Kind ein Schlafangebot zu machen, wenn es zu müde ist und auch nicht, wenn es noch nicht müde genug ist. Also die Mitte ist das Entscheidende und das Wichtige. Mhm. Dann, wenn der perfekte Schlafdruck da ist, so wie hast du das eben so schön gesagt, der Schlaf holt sich seinen Weg oder findet seinen Weg.
Genau, ja, der holt sich, und was
so
er braucht.
Ist es beim Kind auch, ja. Also zu früh macht keinen Sinn und zu spät macht aber auch keinen Sinn. Also wenn man sagt, okay, ich halte mein Kind bis um 10 wach, dann wird es richtig müde sein und dann schläft es toll durch. Das wird leider nicht funktionieren, weil in dem Fall kommt der Körper in Stress und schüttet Cortisol aus und das wiederum macht das Schlafen schwieriger.
Genau.
Ist beim Erwachsenen wahrscheinlich ähnlich.
Ja, ist es. Ja. Absolut. Also gegen seinen Rhythmus schlafen und irgendwas zu erzwingen. Also ist es wirklich viel, was ich so raushöre, dieses Entkoppeln von... Also auf der einen Seite, ich will es so, wie ich es habe. Ich habe viele Eltern, die sagen, ich will abends auch meine Zeit haben. Das heißt, ab 8 will ich, dass das Kind schläft. Das finde ich komisch, weil das ist ein Mensch, der hat seinen eigenen Rhythmus. Ne? Und das Zweite ist irgendwie, ich weiß, was gut ist. Man muss dann und dann schlafen. Das steht so in den Büchern. Also ist das also wirklich dieses, hört auf, eure Dinge aufs Kind zu drücken und guckt lieber mal hin, was das Kind macht. Also wie ich auch bei den Menschen sage, hört auf, irgendwie auf die Leute zu hören, sondern hört auf euch, was bei euch passiert und dann entscheidet, was zu euch passt.
Ja, absolut. Mhm. Das ist viel entstanden aus so einem Überanalysieren raus, viel zu viel gelesen und dann viel zu viel in Foren rumgewühlt, wo der Einäugige dem Blinden erklärt, wie es nicht funktioniert. Und dann entstehen solche, ja, das muss doch so oder so sein, Haltungen und die machen es schwer.
Okay. Dann gibt es ja dieses Thema Durchschlafen, was für viele Menschen ein Problem ist, aber dann mit sich selbst, weil sie dann in so Gedankenthemen kommen. Wenn jetzt die Kinder nachts aufwachen, ist es ja dann schon anders. Du sagst, es ist auch völlig normal und ab sechs Monate rum, dass sie zweimal in der Nacht aufwachen, ist okay. Ich habe auch mal gehört, dass ein Kind, wenn es einen guten Rhythmus hat, ab 6 Stunden das eigentlich schon durchschlafen ist. So irgendwie, da gibt es ja immer so Zahlen. Wie ist das denn mit dem Aufwachen bei Kindern grundsätzlich? Ist es auch so normal, wie es bei Erwachsenen ist, dass die halt wach werden und dann auch in dem Falle wieder, je nachdem, wie man damit umgeht, ist eher das Problem, als dass das Problem ist, dass sie aufwachen? Bei Babys? Weil bei Erwachsenen ist es so, es ist kein Problem, dass du aufwachst. Die Frage, was machst du dann?
Ja, ein Kind, welches eigenständig einschlafen kann altersentsprechend durchschlafen. Jetzt hast du gerade die 6 Stunden ins Rennen gebracht.
Wurde mir, das habe ich irgendwo gelesen, wie es halt so ist.
Diese 6 Stunden beziehen sich auf ein bestimmtes Alter. Es gibt ein anderes Alter, da würde ich sagen, da ist Durchschlafen vielleicht sogar 3 Stunden am Stück nur. Und es gibt wieder ein anderes Alter, da sage ich, da sind 8 Stunden am Stück schlafen, durchschlafen und danach werden nochmal 2 Stunden Schlaf angehängt. Ein Kind, welches altersentsprechend durchschlafen kann, wacht nur auf, um eine Mahlzeit zu erhalten, um wirklich was zu trinken oder Still- oder Flaschenmahlzeit zu bekommen. Heißt aber nicht, dass ein Kind, welches 1 Jahr alt ist, in der Nacht 14 Mal aufwachen muss, um gestillt zu werden.
Was ist dann? Also wie war es bei dir? Du hast es erzählt, dass... Also wie bist du dann damit umgegangen? Wie war das für dich? Was hast du dir für Gedanken gemacht? Hast du Ängste gehabt oder hast du gedacht, das ist so? Oder hast du versucht, Ängste wirklich aktiv was zu verändern?
Nee, gar nicht, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre am Anfang. Im ersten Schritt dachte ich, das ist halt so und das wird irgendwann aufhören. Dass ich da selbst etwas dran ändern kann und dass das auch für meinen Sohn mit 1 Jahr nicht entspannt war, 13 Mal in der Nacht aufzuwachen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Und tatsächlich habe ich nicht gegoogelt. Und erst irgendwann habe ich dann eine Dame gefunden in Deutschland, die hat Schlafcoaching gemacht, mit der habe ich gesprochen. Und die hatte mir damals nur gesagt, O-Ton, ihr habt kein Schlafproblem, ihr habt ein Essensproblem. Und diese Aussage hat mir damals nicht weitergeholfen, weil wahrscheinlich wollte sie mir einen Spiegel vorhalten. Und ich habe es nicht kapiert. Ich hätte, glaube ich, den Hammer gebraucht und nicht den Spiegel. Der Johannes hat 13 Mal in der Nacht die Flasche bekommen, in unserem Fall, und hat jedes Mal nur 2 Mal beherzt dran gezogen. Das heißt, es war kein Hunger, es war keine Kalorienaufnahme, die er da hatte, es war eine richtig satte, ausgegorene Schlafassoziation. Und jetzt heute weiß ich, wie einfach ich das hätte lösen können und hätte ihm die Nächte leicht gemacht und uns die Nächte leicht gemacht und wir hätten alle profitiert davon. Ich habe es damals nicht kapiert, was mir die Dame sagen wollte und habe das dann erst tatsächlich, da habe ich dann schon als Schlafcoach gearbeitet.
Also wollte sie damit im Prinzip sagen, dass du ihm die Flasche als Mittel des Einschlafens gibst und hättest ihm einfach die Flasche nicht geben sollen, jetzt mal platt gesagt.
Wäre einem, ja, also, unterm Strich, ja, Wege ja, dahin gibt es viele.
Genau, genau. Also die Wege ist wieder was anderes, klar. Also in der Konsequenz. Also, ja. Ne, so, okay, ja, die Wege, ich glaube, da müssen wir nochmal eine neue Reihe machen, weil das ist, glaube ich, dann, was kann man alles tun? Ich glaube, das führt zu weit.
Ja.
Ne, also, weil das ist wirklich so klein-klein dann. Das ist ja bei mir genauso. Also diese Hygiene- und Umfeldthemen und alles, was so gibt, das, also da gibt es auch keinen Pauschalismus. Ich glaube, das ist zu schwierig. Das haben wir jetzt auch gemerkt, wie du gesagt hast. Ne? Also alle Eltern sind anders, die gehen anders damit um. Die Kinder haben andere Rhythmen, jedes Kind hat andere Rhythmen. Bei dir 13 Mal, mein Kleiner hat nach 3 Monaten 11 Stunden durchgeschlafen.
Ja, ein Traum.
Ja,
danke, alles deswegen, richtig gemacht.
Ja, ja, da kommen wir nämlich auf das Thema. Und das habe ich mit reingebracht. Meine Frage mit meiner Partnerin zusammen. Da haben wir sehr viel Wert auf das Thema Sicherheit und Bindung gelegt. Das war uns sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie wir das aufgeschnappt haben. Irgendwie war uns das auch wichtig, dieses Gefühl, der soll einfach hier ankommen, das Gefühl haben, der ist da, der ist gewollt, der fühlt sich wohl, der ist sicher. So, der muss mit beiden Beinen auf dem Boden irgendwie stehen gefühlt und so ein Ding haben, okay, ich kann mich gehen lassen, ich kann gut ins Dunkel gehen, ich kann gut einschlafen, ich kann mich umdrehen und weglaufen und einer guckt zu und ist da und so. Ist das, wie ist das mit der Sicherheit und der Bindung? Ist das so, also so, ist es so entscheidend, wie ich es mir einrede oder wie ist das? Wie würdest du das zeichnen?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Und da kommen wir gleich zu einem Punkt, an dem ich an der Stelle mit aufräumen möchte. Ganz viele glauben, wenn sie mit ihrem Kind ein Schlafcoaching machen, würden sie das Urvertrauen verletzen oder stören oder eben Bindungstheorie technisch irgendwas falsch machen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Okay. Mit einer Zusammenarbeit mit einem guten Schlafcoach wird das Urvertrauen und die Bindung gestärkt. Weil eben auch die Eltern lernen, komplett wieder in Kontakt mit ihrem Kind zu treten und ihr Kind und seine Bedürfnisse richtig zu verstehen. Mhm. Und ich wage zu behaupten, dass jedes Kind grundsätzlich innerhalb von 0 bis 10 Minuten entspannt einschlafen kann. Und wenn eben alles drumherum passt, und das kann man alles lernen.
Auch wenn das Kind, also es gibt ja so Tage, ne? Morgens ist die Oma noch da, nachmittags ist Kindergeburtstag. Ne? So, und dann ist es 8 und der steht mit 2 Augen im Bett und ist halt drauf. Ne? So. Auch da, also erstmal Sicherheit nochmal zur Seite, aber auch du sagst, es von 0 bis 10 Minuten, das ist ja schon krass, was man dann also machen kann als Eltern. Also ich denke, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so viele Möglichkeiten sehe ich auch gar nicht für mich, in jeder Situation was tun zu können. Aber du sagst schon, man kann wirklich das so lernen, dass man wirklich es immer dafür sorgen kann, grundsätzlich das Kind schnell einschlafen.
Ja, okay. Natürlich mit einer Einschränkung. Also selbstverständlich haben emotionale Auslöser und Erlebnisse und auch physische Auslöser und Erlebnisse einen Einfluss auf den Schlaf. Also wenn ein Kind grundsätzlich innerhalb von 5 Minuten entspannt einschlafen kann, kann es das immer. Nichtsdestotrotz, natürlich kann eine Impfung, eine Grippe, ein Zahn, der Besuch der Schwiegereltern, der Streit der eigenen Eltern, eine Kita-Eingewöhnung und mal einen holprigen Tag machen. Ganz klar.
Okay.
Oder auch eine eigene, neu gewonnene kognitive Reife, wo ein Kind dann einfach sich selbst nochmal neu erfährt. Und auch
oder Wachstumsschmerzen oder irgendwas.
Ja, total.
Ja, klar. Okay.
Also selbstverständlich sind Ausreißer komplett normal. Aber wenn ein Ausreißer mindestens 3 bis 5 Tage am Stück ist, dann ist es kein Ausreißer mehr, sondern eine neue Regel. Und dann kann man das wieder ändern.
Schöne Parallel zum Erwachsenenschlaf, genau. Also wir kommen immer wieder darauf zurück, hingucken, sensibel sein, zulassen, akzeptieren, auch Rhythmenänderungen akzeptieren. Ja. Das ist auch wichtig, wie ich eben gesagt habe, Eltern, die immer wollen, dass die Kinder und so, das finde ich schrecklich. Ne? Letztens in der Kita hat man zum Thema Schlaf, habe ich glaube ich erzählt, eine Psychologin da, die Kinderschlaf auch so ein bisschen betreut und da war dann das Thema, okay, ab 5 Uhr runterfahren. Das war so die Regel. Wie soll das gehen? Mein Kleiner ist, der ist voller Energie bis 8. Ist 7:30 so. Ich weiß gar nicht, wie ich den 5 runterfahren soll. Also, ne, ich glaube, dieses wirklich erstmal auf Null schalten und hingucken, und auch sich selber so ein bisschen versuchen, in den Rhythmus reinzufinden, auch wenn er sich verändert, ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das ist bei sich selber ja auch, ne? Dass man guckt, wann man was braucht und wie die Dinge laufen. Ein paar Fragen habe ich mitgebracht, die von anderen. Du hast mich auch gebeten, so ein bisschen mal rumzuhören. Und das habe ich nicht getan. Und es gibt ja einen großen Mythos, wie lernen es die Kinder dann wirklich zu schlafen? Und das schöne Thema, was ja immer noch auch sich durchsetzt, ist dieses, dass man Kinder irgendwann mal schreien lassen muss. Das dauert dann 3 Tage und dann können sie selbstständig einschlafen. Was ist mit dieser Methode? Stimmt das? Stimmt das nicht? Aus deiner Sicht natürlich?
Ja, diese Methode gibt's und diese Methode funktioniert. Mhm. Ich persönlich arbeite nicht nach dieser Methode.
Okay.
Sie funktioniert sensationell. Also tatsächlich ist es so, dass meine Halbschwester Vanessa in Mexico City geboren wurde und dort auch groß geworden ist. Und zumindest als sie ihren ersten Sohn bekam, das war vor 12 Jahren, wurde ihr noch ihr Sohn im Krankenhaus weggenommen für 3 Tage in der Nacht. Und sie hat dann nach 3 Tagen ein Baby bekommen, was durchschläft. Heute noch in Mexico City.
Ist es deswegen auch gemacht worden? Oder war das Zufall?
Ja, das ist da gang und gäbe. Das machen die so, damit die Kinder von Anfang an durchschlafen.
Aber das ist ja dann wie so ein... Ja, okay. Reden wir weiter.
Lassen wir es einfach so stehen. Genau. Also tatsächlich wird es heute noch in einigen Teilen der Erde so praktiziert. Und es ist auch so, dass man diesen Weg gehen kann. Ich möchte aber auch dazu sagen, also wir reden hier vom Färbern. Wenn wir wirklich rausgehen, Oropax reintun und ein Kind schreien lassen. Dr. Färber hat seine Methode in den 80er Jahren als Notfallmethode entwickelt. Und das weiß so gut wie keiner. Als Notfallmethode für Kinder, die absolut gar nicht in der Lage sind, sich selbst zu regulieren. Mhm. Und dann ist da irgendwann was Neues draus geworden und das Ganze wurde verändert. Aber der Notfallaspekt, der wird gar nicht mehr wahrgenommen. Und ich persönlich habe jetzt in der Zusammenarbeit mit über 800 Kindern genau 2 Kinder kennengelernt, die tatsächlich Regulationsstörungen hatten.
Okay.
Und da sind wir bei dem Thema, auch was die Psychologin da sagte, die du gesprochen hast, die Tage. Das eine ist, manche Leute haben ganz viele Bücher gelesen und ganz viel in der Theorie gearbeitet. Ja. Und andere haben Erfahrung in der Praxis. Und ich persönlich muss sagen, traue keinem Buch von jemand, der nur selber 10 Bücher gelesen hat, um daraus ein eigenes Exzerpt zu machen.
Meine Frage am Anfang, Wissen oder Erfahrung?
Ja, genau. Erfahrung, an der Stelle Erfahrung. Ja, also absolut. Auch hier jeder, der das hier anguckt. Wenn ein Buch lesen, dann bitte von jemand, der nicht nur Autor ist und auf der Suche nach einem neuen Bestseller, sondern jemand, der ein Buch geschrieben hat aus der Praxis, für die Praxis. Und da gibt es meines Wissens nach noch kein einziges deutsches Buch oder keins von einem Deutschen geschrieben. Ich selbst schreibe gerade an meinem Buch.
Ich wollte gerade sagen.
Ich schreibe gerade an meinem Buch. Aber Stand heute gibt es kein Buch von einem deutschen Autoren, das ich guten Gewissens empfehlen könnte.
Okay. Ja, spannend. Das ist schön zu wissen, gut zu wissen. Ich wollte es nicht mit reinwerfen, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich kann mir das auch gar nicht vorstellen. Ne? Also dieses einfach klären zu lassen. Das klingt für mich komisch. Warum sollte man das tun, wenn vorher alles gut gelaufen ist? Ja. Muss einen Grund haben, wie du gesagt hast. Dann gibt es eine Rhythmusstörung, dann gibt es einen Grund dafür.
Dann es muss gibt man immer einen Grund, ja.
Ja, genau. Ne? So, nächstes Thema. Thema Co-Sleeping. Das interessiert mich auch sehr. Also Kinder im Elternbett schlafen lassen, wie lange macht es Sinn, wie lange sollte man das tun? Okay, immer mit dem Hintergrund, wie bei mir auch, es gibt keine Regel, es gibt kein sollte man nicht. Aber was ist deine Meinung zum Co-Sleeping? Gibt es da gewisse Grundregeln eventuell, die man einhalten sollte? Oder ist es auch wieder alles offen und grundsätzlich ist es gut und jeder muss gucken?
Ja, da hast du die Antwort im Grunde schon gegeben. Mhm. Christoph, für jeden oder so wie wir arbeiten, ich stehe auf dem Standpunkt, für jede Familie gibt es ein eigenes Richtig. Und es gibt Familien, die sagen, das Kind darf, soll, wie auch immer, ab dem 6. Lebensmonat im eigenen Zimmer, im eigenen Bett schlafen, dann ist es für die Familie richtig. Und wenn eine andere Familie sagt, wir haben 3 Kinder und wir haben hier ein Matratzenlager und alle Kinder und die ganze Familie schlafen zusammen, bis die Kinder in die Schule kommen, dann ist das für diese Familie auch richtig. Mhm. Und es gibt für jedes Ziel, für jedes individuelle Ziel auch einen Weg, der passend ist und sinnvoll ist. Mhm. Und da muss jeder sich selber reflektieren und sagen, was fühlt sich denn für mich richtig an? Und dann gibt es auch immer einen Weg dahin.
Ja. Ja.
Also Co-Sleeping und gut schlafen steht nicht im Widerspruch, falls das die Frage dahinter war.
Ja, wie auch immer man das, genau. Also das ist.
Geht beides.
Genau, geht beides. Und ich sehe auch immer in den Gesichtern von Menschen, mit denen ich dann spreche, so dieses, oh, jetzt fängt das schon wieder an, das ist bei jedem anders. Aber ich finde es wichtig, dass man darauf pocht, aufzuhören, wie du gesagt hast, irgendwie 10-Punkte-Regeln durchzugehen, Bücher zu lesen, von denen man dann einfach glaubt, sondern das zu nehmen und damit selber ein Gefühl zu entwickeln. Viele Leute trauen sich gar nicht, ein Gefühl zu entwickeln. Die wollen klare Regeln haben und ich nehme sie immer weg. Und das gefällt denen nicht. Ja. Aber es ist halt so. Es ist viel schöner, ein Gefühl dafür zu haben. Thema Gefühl, Harmonisierung, also dieses Positive am Abend sein. Ich habe letztens mit dem Vater gesprochen, der meinte auch, für mich das Wichtigste des Abends ab einem bestimmten Zeitpunkt ist positiv Harmonie, also Harmonie zu Hause ist. Dieses Streiten der Eltern, Streiten dem Kind, Unruhe, Nerv, also dieses ganze Tag mit reinnehmen, wirklich so einen Abstand haben, was für uns Erwachsene auch wichtig ist, sage ich auch oft. Baut euch einen Puffer zwischen Tag und Augen zu schlafen. Was macht ihr dann? Wie wichtig ist die Harmonisierung für Kinder? Erstens und dann aber auch verbunden mit diesen, mit der Konstanz. Ab irgendwann ist klar, wer bringt wen ins Bett und so. Also diese beiden Dinge. Wie wichtig ist dieser Prozess des ins Bett bringens aus Harmonie- und Personensicht? Also Mama oder Papa?
Sehr wichtig, würde ich sagen. Ich kenne aber keine Studie, die sagt 100% oder 90%.
Klar, okay.
Es ist sehr wichtig und natürlich ist das förderlich, wenn der Zu-Bett-Geh-Prozess und auch die letzte Stunde vor dem abendlichen Zu-Bett-Gehen oder vor der Zielschlafenzeit harmonisch ist. Wenn die Eltern sich streiten in dieser letzten Stunde vor dem eigentlichen Einschlafen, dann macht das dem Kind natürlich schwerer, in den Schlaf zu finden, ganz klar. Okay. Kinder spüren, wage ich zu behaupten, emotionale Spannungen noch viel, viel deutlicher wie wir Erwachsene. Und absolut. Wenn die Eltern angespannt sind und da streiten, spürt das Kind. Und das macht das Einschlafen selbstverständlich schwieriger. Aber dazu auch noch hinzukommt, wenn der Einschlafprozess meinetwegen nur von einem Elternteil übernommen wird, weil der andere Elternteil nicht verfügbar ist oder aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dieser eine Elternteil schon rangeht mit einer inneren Erwartungshaltung, oh mein Gott, das wird jetzt furchtbar schwierig. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auch furchtbar schwierig wird.
Das ist weil, krass, ne?
Ja. Ja, weil auch das spüren die kleinen Mäuse. Und in dem Moment, wo die Eltern sich entspannen, wird es so viel einfacher.
Also das ist total so. Das ist echt, also mich fasziniert das immer auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel abends ihn ins Bett bringe und ich weiß, ich muss da noch was tun und ich will loslegen, weil es spät wird und weiß und denke, oh Gott, jetzt schlaf bitte ein, ich muss arbeiten. Vergiss es, der merkt das. Ich muss mich total entkoppeln. Ich muss sagen, okay, ist auch egal, dann mache ich es halt morgen. Schwupp ist er weg und dann kann ich arbeiten. Also diesen Shift, das ist krass, die kriegen das mit, die merken das. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Und genauso merkt man es bei sich halt auch. Ne? Also dieses immer wieder zurück zu sich kommen und das spüren, finde ich halt auch. Also ich finde es schön, dass du das so offen lässt. Also dass du jetzt hier nicht so ein Methodenbashing machst oder so jetzt hier sofort ans Flipchart springst und irgendwie sagst, okay, Punkt 1 bis 5, sondern dass du das auch wirklich so betonst, dass man ein Gefühl entwickelt und dass, klar, Harmonie am Abend macht Sinn, das kann ich auch nachvollziehen, das ist für uns ja auch so. Aber vielleicht doch nochmal irgendwie so ein bisschen vor so Richtung Ende kommt, so ein Highlight, so Richtung Rituale, so das ist ja so dieses, werde ich auch oft gefragt. Ich sage zwar auch immer, was passt zu dir, aber manchmal habe ich ein Ritual, wo du sagst, oh cool, das würde ich auch mal machen. Gibt es so Rituale, wo du mal so ganz konkret sagst, die laufen eigentlich so ganz gut, die kann man gut einsetzen, die funktionieren ganz gut, die machen Spaß, die sind gut für die Kinder. Gibt es sowas? Kann man das sagen? Hast du sowas?
Nee, es gibt kein Schema F, kein Ding. Das, Ritual, Routine, sind wir auch nah beieinander, wenn... Was durchaus Sinn macht, ist, dass ein Kind oder gerade umso kleiner Kinder sind, auch einen relativ verlässlichen Ablauf haben, so in der letzten halben Stunde, Stunde vorm Zu-Bett-Gehen, weil wir dann auch den Vorteil der positiven Konditionierung an der Stelle haben und einfach Abendessen und dann noch 20 Minuten mit dem Papa toben. Und da gehe ich jetzt auch in Widerspruch zu der Psychologin, die du gesprochen hast, die Tage. Also wenn der Papa abends um 6 erst von der Arbeit kommt, dann darf der durchaus mit seinen Kindern toben und die Kinder freuen sich und brauchen das.
Wäre schlimm.
Und es wäre schlimm, wenn dann der Papa sagt, nee, jetzt mach mal ruhig und wir können nur Buch gucken. Nee. Solange das Toben danach vielleicht noch eine Komponente hat, wo das Kind eine Chance hat, runterzufahren, dann gemütlich ein Buch gucken zusammen. Oder dann, manche Kinder fahren in 2 Minuten runter, manche brauchen eine Viertelstunde, aber man braucht auf keinen Fall ab 17 Uhr das ganze Haus dämmen, die Rollos runterlassen, eine gute Nachtmusik laufen lassen. Halte ich für Käse.
Die sagen sogar, die das schon einsetzen in der Kita, sagen auch, dass sie dann auch die anderen Kinder um 5 wegschicken, damit dann nichts mehr passiert. So, also das finde ich, das klingt für mich nach Gefängnis so. Aber
ja, okay. Und dann hat eine Familie 3 Kinder. Wie machen die das in der Praxis?
Genau. Ja, das ist komisch, weil es wirklich sehr offene, liberale ist. Auch eine Kita, die wirklich sehr vorne dran ist, auch in dem, was fördert. Die haben das Gender weg, auch Ernährung. Die sind ganz weit, also wirklich sehr, das ist eine super Kita. Aber dann kommt so ein Thema, wo ich denke, es ist doch jetzt wieder die Erwachsenen, die irgendwie was mit reinbringen. Eine Frage habe ich noch zum Schluss, bevor ich gerne nochmal das Wort an dich übergebe, um so einen kleinen Werbeblock zu ermöglichen, ist die Frage, die ist mir gerade noch gekommen. Wie ist es, weil das bei uns auch manchmal so Thema war, wie ist es, wenn man dem Kind sagt, du bist jetzt müde? Oder fragt, bist du müde? Also, Kleiner ist, sagen wir 2, aber das haben wir so mit 1,5 schon geguckt, wie der reagiert, wenn wir ihn fragen, ne, ob er dann sagt ja oder irgendwie ein Zeichen gibt. Ist das wirklich so doof, wenn man sagt, du bist jetzt müde oder du bist jetzt, also wenn man ihm das sozusagen aufsagt oder ist das Gefühl so klar bei den Kindern, dass wenn man das wirklich fragt und laufen lässt, dass es dann auch kommt? Wie ist das so bei Kindern? Also wir fanden es immer schädlich zu sagen, du bist jetzt müde, du musst jetzt ins Bett.
Meine Erfahrung ist, das hängt vom Alter des Kindes ab.
Okay.
Mhm. Weil es gibt gewisse... Entschuldigung.
Kein Problem.
Es gibt gewisse Reifestufen eines Kindes, in dem ein Kind immer Ja sagt. Mhm. Es gibt gewisse Phasen, in denen ein Kind immer Nein sagt.
Ja, genau.
Und es gibt Phasen, in denen ein Kind sehr klar versucht, seine Eltern zu erziehen. Und dann macht es ab und zu auch Sinn, wenn die Eltern klar sind, weil sie einfach von der Erfahrung der letzten Tage auch wissen, so jetzt ist es so und so und dein Tag war so und so und doch, ich weiß, du bist jetzt müde. Ja. Und wenn das Kind gerade im total spannenden Spiel ist oder das Buch einfach mega ist und noch ein Kapitel, wenn man dann komplett die Verantwortung eines Kindes abgibt, ist nicht immer sinnvoll. Wobei tatsächlich Kinder, die gut schlafen können, in vielen, vielen Phasen auch dann wirklich sagen, hey Mama, hey Papa, ich bin müde, ich will jetzt ins Bett.
Okay.
Trotzdem macht manchmal eine Klarheit so, doch, es ist jetzt und ich weiß, du bist müde, auch Sinn.
Okay.
Super. Also je nach Alter und Entwicklungsphase.
Schön. Ja, also ich kriege dich nicht dazu, finde ich auch richtig, klare Regeln vorzugeben, finde ich gut, kann ich auch nicht bei meinem, also wenn ich mit Erwachsenen arbeite, von daher lassen wir das mal dabei, dass das das Entscheidende ist, lese ich auch daraus, hört auf, irgendwie allen zu folgen, entwickelt ein Gefühl, guckt auf die Kinder, baut eine Beziehung auf, nehmt sie ernst, sprecht mit den Kindern sozusagen und den Babys, wie es funktionieren kann und auch mal was ausprobieren, fand ich auch gut. Ne? Also wirklich nicht immer so, oh, nee, das geht so nicht. Sondern so, ja, okay, ich probiere es jetzt mal. Ne? So und ja, super, schön. Ja, wir könnten noch mal sagen, okay, wir nehmen uns noch mal eine Stunde. Ich habe natürlich noch einiges mehr eigentlich dabei, aber wir lassen es mal dabei, wenn die Rückfragen kommen. Ich will aber noch mehr hören für die Miriam. Dann sage ich, Pech gehabt, gibt's bei mir nicht. Ihr müsst auf die Miriam zugehen. Und da bist du jetzt dran. Erzähl doch mal, wie kommt man an dich ran? Was bietest du an? Was du kannst, haben wir gehört. Wo findet man dich? Du bist dran. Zeit läuft. Also nicht Zeit läuft, aber Aufnahme läuft.
Vielen Dank, Christoph, erstmal für das angenehme Gespräch. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Und wenn die Resonanz so sein sollte, dass irgendjemand uns gerne zusammen nochmal sehen wollte, vielleicht würden wir nochmal einen Termin finden.
Okay, okay.
Okay. Ja, okay.
Okay, okay. Teuer wird es aber dann, ne?
Ja, schon.
Also für mich.
Ja, total. Und falls jemand nicht warten möchte auf Folge 2, Teil 2, ich bin gut zu finden auf meiner Homepage meinbabyschlafcoaching.de.
Steht auch hinter dir.
Ja, steht auch hinter mir, genau. Mhm. Auf meiner Homepage ist auch auf der Startseite der Link zu meinem Podcast, mhm. Wie dein Kind schlafen lernt, dein Weg zu entspannten Nächten. In meinem Podcast gebe ich ganz, ganz viel praktischen Mehrwert mit in alles.
Das stimmt.
Tiny Bits and Pieces, immer mhm. so im Schnitt 10-Minuten-Einheiten mhm. nebenbei zu hören und löse praktische Probleme im Alltag. Wenn du das Gefühl haben solltest, euer Thema ist komplexer, bin ich gerne für dich da in einem Schlafcoaching mit persönlicher Betreuung. Wir begleiten unsere Kunden langfristig immer so lange, bis das Thema gelöst ist. Mhm. Und wir arbeiten im ersten Schritt immer erstmal komplett an Wissen und Verstehen, sodass du deine Maus komplett lernen kannst zu verstehen und alle ihre Schlafbedürfnisse zu erkennen, sodass im ersten Schritt das Einschlafen leicht wird. Also ganz entspannt, friedlich einschlafen innerhalb von 0 bis 10 Minuten. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Essens- und Stillmahlzeiten und Flaschenmahlzeiten in der Nacht auf ein altersentsprechendes, sinnvolles Maß zu bringen und gleichzeitig so, dass deine Maus auch tagsüber zum guten Esser wird, weil oft ist das nicht so der Fall und wir haben Kinder, die tagsüber nicht so essen und dafür nachts ganz viel. Mhm. Das lässt sich alles ganz, ganz gut lösen, auch auf sanfte Art und Weise. Und im nächsten Schritt arbeiten wir daran, dass deine Maus lernt, wirklich entspannt, eigenständig in einem Bett, egal in welchem, einzuschlafen, ohne dass du Federwiege, Hüpfball, Trage und Co. brauchst. Und auch so, dass dein Partner oder deine Mama oder deine Schwiegermama dein Kind zu Bett bringen können, sodass du vielleicht auch mal einen Feierabend mit deinem Partner auf dem Sofa genießen kannst.
Das klingt total verlockend. Ich melde mich.
Ja, unbedingt gerne, du weißt.
Ja, nee, ich probiere es erstmal selbst.
Ja, aber geht
alles. Es klingt sehr verlockend. Also gerade der Schluss jetzt war, oh Gott, da kriege ich, ich freue mich drauf. Ja,
oder du machst eine Ausbildung bei mir zum Schlafcoach.
Ach, stimmt.
Auch das geht, ne? Du wärst der erste Mann.
Oh, echt? Hör auf.
Ja.
Nein.
Du wärst der erste Mann. Unsere Ausbildung ist immer freitags von 9 bis 14 Uhr.
Okay.
Für alle, die Lust haben, in freier Zeiteinteilung etwas Sinnvolles zu machen, mache ich jeden fit, der will, innerhalb von 6 Wochen als Schlafcoach zu arbeiten. Ich gebe alles an Fachwissen mit, alles an Coaching-Techniken, die Kunden dazu bringen, auch wirklich ihr Ziel zu erreichen. Und ich bereite komplett auf eine Selbstständigkeit vor, weil in Deutschland lernt man das ja nicht in der Schule und auch nicht im
Studium. Nein, genau. Auch ein Arzt nicht, ein Mediziner nicht. Ja.
Eine Hürde gibt es aber zu nehmen. Also wir führen Auswahlgespräche. Das heißt, nicht jeder, der will, wird genommen.
Okay.
Ja. Sondern die Frau, es muss auch insgesamt passen.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Genau.
Sehr schön. Alles gesagt?
Alles gesagt, Christoph.
Man kann auch Miriam am Ende einfach googeln, finde ich auch so. Also von daher, genau. Super, vielen, vielen Dank. Ich fand es total angenehm, ich fand es super interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal zusammen sowas machen und mal gucken, wie sich entwickelt. Ich finde es schön, ich habe auch was gelernt. Ich finde es entspannend, dass ich weiß, man kann selber handeln und wenn man sein eigenes Gefühl hat, damit auch viel bewirken. Ich bedanke mich auch aus Sicht meines Kleinen, der sicher das auch super finde. Ich finde, du machst einen super Job. Ich finde, du hast ein super Thema besetzt. Ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dein Geschäft geht ab und alle melden sich bei dir und dass alle Babys schlafen können. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt irgendwie. Wir sehen uns ja auch so, was so auf Instagram und so passiert. Vielen, vielen, vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Auch dir vielen lieben Dank, Christoph, für deine wunderbare Art zuzuhören und Fragen zu stellen. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen.
Werde ich ganz rot. Dankeschön. Ja, vielen Dank.
Hat mir Spaß gemacht.
Schön. Ja, danke sehr. Also dann wünsche ich dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht und dann, wie gesagt, bis bald.
Bis bald. In diesem Sinne.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.